Wir wollen beten gemeinsam dieses Jahr, diese Bibelstunden auch unter dem Gebet beginnen, um den Reichen Gottes bitten, um Segen bitten, um Kraft dafür bitten, um Weisheit, um Verstand, um Erkenntnis in diesen Dingen. Auch ins Gebet möchte ich euch gleich mit einladen. Ich möchte euch bitten, dass wir auch als Gemeinde für den Sergej bitten. Jetzt weiß ich nicht, ob ich den Namen richtig ausspreche. Serdjukov, so ich bin. Ja, auf jeden Fall, der Sergej ist im Krankenhaus, der hat Wasser in den Lungen, wurde heute abgepumpt und so weit. Und jetzt wird eine Untersuchung gemacht, warum das so ist, und wir wollen für ihn beten. Und ich denke, ihr kennt die Anliegen auch der Bedürftigen in unserer Gemeinde. Und ich würde vorschlagen, wir machen das gleich zu Beginn. Treten wir ein vom Herrn für uns, für unsere Geschwister in der Gemeinde. Und wem der Herr das aufs Herz legt, einen unserer Geschwister von den Herrn zu bringen, dann tut das. Bittet auch für mich gleich um Weisheit und um Freude und Bereitschaft und Klarheit, das Wort auslegen zu können, und für unsere offenen Herzen. All diese Anliegen wollen wir gemeinsam von den Herrn bringen, und stehen wir dazu noch einmal auf. Ich danke euch. Auch ich möchte mich anschließen diesen Gebeten. Jesus Christus, es ist unsere Berufung, das ist dein Wille, dass wir füreinander einstehen. Es ist ein Leib mit vielen Gliedern, und leidet eins, leiden alle mit. Freut sich eins, freuen die anderen sich auch mit. Ja, und es gibt Zeiten, da leiden wir intensiv und viel miteinander. Wir wollen unsere Kranken und unsere Leidenden dir anvertrauen als Gemeinde. Wollen sie vor dir bringen, Jesus, und um deine Barmherzigkeit und deine Gnade bitten. Greife ein, schenke Weisheit den Ärzten, schenke Ausrichtung und Glaube und Festhalten in diesen Leiden. An dir sei in besonderer Weise ihnen nahe, dass sie sich in dir geborgen fühlen und dass sie sich in dir sicher fühlen. Jesus Christus, besonders auch für den Sergej heute, weil es so gerade aktuell ist, möchte ich bitten, Herr, sei bei ihm, gib den Ärzten auch Weisheit, Herr. Bewahre sein Herz aber auch und seine Seele, richte du ihn in diesen Tagen besondererweise auf dich aus, Herr, und dass du in ihm einen Halt und Trost und Fels wirst. Bei all den Geschwistern, die genannt worden sind, von Asaf und allen anderen, wollen wir ganz bewusst dir zu Füßen legen. Herr, wir brauchen in solchen Zeiten, Zeiten der Not, des Umbruchs und der Unsicherheit. Wir brauchen einen festen Halt, wir brauchen Sicherheit, und das bist du allein, Jesus. Und das finden wir in deinem Wort, da finden wir diesen Halt, da finden wir dich und die Verheißung und die Zusagen, Herr, dass wir unsere Gedanken und unsere Gefühle, dass wir da auf richtigen Grund stellen können. Jesus, bitte, Herr, lass diese Bibelstunde dazu beitragen, dass wir da fest werden, gerüstet für solche Zeiten und gerade in diesen Zeiten deinen Halt finden, Jesus. Danke für jeden Einzelnen, der treu herkommt. Ich danke wirklich vom Herzen dafür. Belohne ihn, Herr, dass du durch deinen Geist ihm eine Gabe heute schenkst, eine Gnadengabe, eine Speise, Herr, die nicht von der natürlichen Art ist, sondern dass man gestärkt und genährt wird und gefestigt wird und ausgerüstet wird. Ich bitte dich um deine Gnade darum, Jesus, in deinem Namen. Amen. So, liebe Geschwister, wir haben im letzten Jahr einige Zeit gelassen, uns mit dem Thema der Erwählung zu beschäftigen, und haben ich habe versucht, einen Hintergrund zu schaffen, einen Überblick vom Alten ins Neue Testament. Ausgehend sind wir vom ersten Petrusbrief, und da sind wir gleich in dem ersten Kapitel, Vers 2, über dieses Thema gestolpert. Und das habe ich als Anlass genommen, uns da hineinzuführen. Und ich hoffe, dass dieser Einblick ins Alte und ins Neue Testament und all die Bibelstellen, die wir da angeschaut haben und gelesen haben, gegen Ende habe ich ein bisschen Gas gegeben und letztendlich doch nicht alle im Einzelnen angeschaut, weil das hätte jetzt nochmal jetzt Zeit gebraucht. Aber wir kommen jetzt in den 1. Petrusbrief. In den 1. Petrusbrief, Kapitel 1, die Verse 1 und 2. Und Jetzt bin ich guten Mutes, dass wir starten können mit dem Petrusbrief. Jetzt haben wir einen guten Hintergrund uns erarbeitet, um die Verse und auch das, was jetzt auch da steht, ich hoffe, besser zu verstehen. Ich kann so viel versprechen, so ganz schnell verlassen wir das Thema noch nicht, denn das wird uns im ersten Kapitel eine Weile begleiten. Deswegen sage ich, das ist doch etwas als Hintergrundarbeit gewesen, um da ein Fundament dafür zu legen. Und ich möchte euch da also sozusagen euch wieder hineinnehmen in den Petrusbrief, in die ersten zwei Verse. Gucken wir uns da nochmal genau an, was da Herrliches drinsteht. Und dann arbeiten wir uns von Vers zu Vers im ersten Petrusbrief. Als kurze Hinführung, vielleicht lesen wir und dann nehme ich euch da ein bisschen mit hinein. Das sind ja eigentlich nur zwei Verse. Ich überlege, ob ich vielleicht, heute nur zwei Verse, so viel. Petrus, Apostel Jesu Christi, den Fremdlingen in der Zerstreuung von Pontus, Galatien, Kappadokien, Asien und Bithynien, die auserwählt sind nach der Vorkenntnis Gottes, des Vaters, in der Heiligung des Geistes zum Gehorsam und zur Besprengung mit dem Blut Jesu Christi. Gnade und Friede werde euch immer reichlicher zuteil. Auch wenn bestimmte Dinge wir wiederholen und sie uns bekannt sind, doch hoffe ich, dass in der Wiederholung und immer in der Erinnerung es uns zugleich auch wieder zum Trost und zur Erinnerung und zur Festigung ist. Und ich glaube, das ist auch das Anliegen des Apostel Petrus, dass er die leidende Gemeinde sie daran erinnert, wer sie sind, von ihrer Stellung, von ihrer Berufung. Und somit ihre Perspektive von diesen Welten, von diesem Leiden und von diesen Schmerzen, von dem, was sie jetzt erfahren, auf das lenkt, was sie eigentlich erwartet und welche Berufung, welches Ziel sie eigentlich erwartet. Und somit ihnen da einen Glaube und Ausrichtung und Hoffnung gibt, über das hinaus, was sie jetzt gerade erleben, das zu ertragen und auf das hinzuleben, was eigentlich auf sie wartet. Petrus arbeitet hier wirklich als ein Apostel, als ein Hirte. Er hat ein ganz starkes seelsorgerisches Anliegen an der Gemeinde, sie in ihren Leiden, das ist die ganze Situation, der Hintergrund, sie in ihren Leiden auszurichten. Und er beginnt damit, eben indem er ihnen nochmal vor Augen stellt, wer sie eigentlich sind. Und allein dieses sich daran erinnern, wer man eigentlich ist, zu welcher Berufung man eigentlich berufen worden ist, schafft wieder, zumindest kurzzeitig, wieder einen Perspektivenwechsel. Und das hilft wieder, in Hoffnung zu bekommen und Freude zu bekommen und Frieden zu bekommen, bis dann man wieder von dieser Welt, von den Wellen und von den Angriffen übermannt wird. Und dann braucht es wieder diese Ausrichtung, braucht es wieder diese Perspektive, die uns da wieder da zeigt, wer wir eigentlich in Christus sind. Und ich glaube eben, wie schon ein paar Mal erwähnt, in den Bibelstunden, dass er ganz bewusst diesen Briefkopf so schreibt. Die Verse 1 und 2 sind eigentlich so eine Einleitung, ist eigentlich ein Gruß. So wie wir herzliche Grüße am Anfang einen Gruß bekannt geben, so beginnt er eigentlich mit einem Gruß. Aber in diesen Gruß legt er schon so viel hinein, dass die leidende Gemeinde in ihren Leiden eben ausrichten und gleich von Anfang an die Perspektive schärft. Er beginnt, indem er sie als Fremdlinge bezeichnet. Und hinter diesem Begriff Fremdlingschaft steckt eben schon der Grund, warum sie eigentlich das erleben, was sie erleben und warum es ihnen so geht, wie es ihnen geht. Fremdlinge in der Zerstreuung, erstmal mal grundsätzlich glaube ich, dass die Fremdlinge eine theologische Bezeichnung oder anders ausgedrückt, eine geistliche Bezeichnung der Gemeinde ist und in der Zerstreuung, dann geht es da mehr um historisch, mehr geografisch, wo diese Gemeinde sich eigentlich befindet. Also wenn er jetzt von den Fremdlingen spricht, dann ist das von der Schrift her zu füllen und von der Schrift her zu verstehen. Petrus bezeichnet die Gemeinde als Fremdlinge. Und diese Fremdlingschaft beginnt eigentlich mit der Geschichte Abrahams. Abraham bezeichnet sich selbst als Fremdling und als Beisassen in 1. Mose, wenn ich mich nicht täusche, 23. Schlagen wir vielleicht das kurz auf. Habe ich das mir notiert? Ja, 23, 1. Mose 23. Als Sarah stirbt, bezeichnet Abraham sich als Fremdling, will Sarahs Begräbnis
organisieren, er will ihr ein Grab kaufen. Und dann in diesem Zusammenhang heißt das in 1. Mose Kapitel 23, ich lese ab Vers 3. Dann stand Abraham auf und ging weg von seiner Toten und redet zu den Söhnen Heth. Ein Fremder und Beisaßene bin ich bei euch. Gebt mir ein Erbbegräbnis bei euch, dass ich meine Tote von meinem Angesicht hinwegbringen begrabe. Also, ich sage, ich bin ein Fremdling in diesem Land. Ich bin ein Beisaße. Das ist eine Umschreibung, jemanden, der kein Bürgerrecht hat. Er ist nicht auch von diesem Land. Er gehört nicht hierhin. Er lebt als ein Fremdling in diesem Land. Die Geschichte, und die kennen wir, die ist uns gut bekannt. Abraham als der Vater der Gläubigen und als der Vater des Volkes Gottes. Gott holt Abraham aus seiniger Welt. Er lebt holt ihn aus seinem Lebensstil, aus dem Götzendienst, als aus der Rebellion, lebt mit Gott, holt Abraham heraus. Und in diesem Zusammenhang haben wir uns das angeschaut. Wie macht er das? Warum holt er gerade Abraham raus? Das hat nichts mit Abrahams Werken zu tun, das hat auch nichts mit Abrahams Frömmigkeit zu tun, das hat auch nichts mit seinen Nachkommen oder seiner Abstammung zu tun. Aus Gnade holt er ihn daraus. Gott erwählt Abraham aus den Nationen, holt ihn heraus und macht ihn dadurch, durch diese Erwählung und durch diese Berufung automatisch zu einem Fremdling. Geh hinaus aus deinem Vaterland, geh hinaus von deiner Familie. Diese Berufung, diese Erwählung Gottes an Abraham macht ihn zu einem Fremdling. Er gehört nicht mehr zu dieser Welt, er gehört nicht mehr zu dieser Stadt, er gehört nicht mehr zu diesem Land. Er bekommt eine neue Berufung, er bekommt ein neues Ziel, er bekommt ein neues Land, ein neues Bürgerrecht. Und Abraham zieht aus und sein ganzes Leben lebt er als Fremdling. Aber Hebräerbriefschreiber sagt, darum lebt er in den Zelten, darum lebt er als Nomade, als um zu zeigen, mein Vaterland ist nicht in dieser Welt. Das heißt, diese Erwählung, diese Berufung aus seinem Leben heraus macht ihn zu einem Fremdling. Und ein Fremdling sein bringt all diese Leiden mit sich in dieser Welt. Petrus erinnert die Gemeinde und sagt, ihr seid Fremdlinge. Gott hat euch erwählt, er hat euch rausgerufen. Letztendlich ist das ja der Begriff der Gemeinde, Ekklesia, herausgerufen oder eben zusammengerufen, aber die herausgerufene, aus dieser Welt heraus und in ein Leib zusammengerufene, das ist das Wesen der Gemeinde. Wir sind Fremdlinge. All das ist auch für uns nicht neu. Und das ist etwas, was die Bibel immer wieder von uns spricht und uns daran erinnert, wir haben ein anderes Bürgerrecht. Und das ist etwas, was man nicht vergessen soll. Das bringt etwas, das macht was mit uns. Wir haben ein anderes Bürgerrecht. Wir leben in dieser Welt als Fremdlinge und das hat Konsequenzen. Das bringt einiges mit sich. Geht mal mit mir kurz in den Hebräerbrief. Hebräerbrief Kapitel 11. Der Hebräerbriefschreiber legt das so aus. Kapitel 11 ab Vers 13. Diese sind im Glauben gestorben und haben die Verheißungen nicht erlangt, sondern sahen sie von fern und begrüßten sie und bekannten, dass sie Fremde ohne Bürgerrecht auf der Erde seien. Also das Grundverständnis, schon Abraham, dem war es klar, Gott hat ihn herausgerufen, er hat ihn berufen, herausgerufen, ihn zu einem Fremdling gemacht und Abraham wusste, der ist ein Fremdling auf dieser Welt. Der ist ein Fremdling auf dieser Welt, ohne Bürgerrecht. Vers 14, denn die solche sagen, zeigen deutlich, dass sie ein Vaterland suchen oder erwarten oder ersehnen. Und wenn sie an jenes gedacht hätten, von dem sie ausgezogen waren, so hätten sie Zeit gehabt, zurückzukehren. Jetzt aber trachten sie nach einem Besseren. Das ist nach einem Himmlischen. Das heißt Fremdling sein. Sehr, sehr wichtig, dass wir gleich am Anfang das mitnehmen, weil das, was Petrus dann gleich macht und entfaltet, vor allem in dem ersten Kapitel, er zeigt, worin eigentlich unsere Hoffnung liegt, worin unsere Ausrichtung liegt. Und das ist nicht in dieser Welt, sondern in der zukünftigen. Nicht auf dieser Erde, sondern im Himmel. Er zeigt uns, worauf es eigentlich ankommt. Und er macht deutlich, und das ist etwas, was ich für mich selbst sehr fundamental halte und immer selbst mir wieder daran erinnern muss, dass dieses Leben nicht eben das Eigentliche ist. Ich weiß nicht, ich glaube, ich bin in der Midlife-Crisis angekommen. Ich habe mir schon so viel Gedanken über meinen Zustand gemacht und ich bin jetzt 40. Und ich habe so viel davon gehört, dass es sowas gibt wie eine Midlife-Crisis. Ich weiß nicht eigentlich, was das bedeutet, aber ich könnte es mir vorstellen, dass man darüber, man hat sozusagen die Hälfte des Lebens gelebt und so, was hat man damit, was hat man erreicht, ja, und was kommt jetzt noch? So, keine Ahnung. Es gibt Überlegungen, es gibt Bücher sogar darüber, die uns helfen sollen, dieses Leben glücklich zu leben, die uns helfen sollen, dieses Leben sinnvoll zu leben, es auszunutzen, auszukosten und das Beste aus diesem Leben zu machen. Und es wird auch in gewisser Weise christlich und fromm verpackt, indem sagen, Gott will, dass du ein glückliches Leben hast, dass du dieses Leben in voller Genüge genießen kannst, dass du Segen und Frieden und Erfolg und Gesundheit und Reichtum vielleicht sogar, je nachdem, in welche Bewegung man sich befindet. Es gibt sogar Extreme, wo man sagt, wir sind Gottes Kinder, also Königskinder, und dementsprechend müssen wir uns auch eben präsentieren. Ja? Wenn dieses Leben das einzige Leben ist, was wir haben, dann gebe ich denen recht. Dann lasst uns das Beste daraus machen, was man nur machen kann. Wenn das dieses Leben das einzige Leben ist. Und ich möchte andersrum sagen, für diejenigen, die nur dieses Bürgerrecht haben auf dieser Erde, sind sie gut beraten, daran das Beste zu machen, was sie machen können. Denn das wird das Beste bleiben, was sie je hatten. Besser wird's nicht. Im Gegenteil, es wird schlimmer. Für diejenigen, die nur dieses Bürgerrecht und nur dieses Leben haben, die müssen wirklich das Beste und das Glücklichste und das Perfekteste daraus machen, weil was danach folgt, ist alles andere als Glück und Friede und Freude und Gesundheit und Reichtum, dann war's das. Dann verstehe ich das. Das ist sinnvoll. Aber für diejenigen, deren Bürgerrecht nicht auf dieser Welt ist, die Fremdlinge sind, die erwartet, darf ich so sagen, das eigentliche Leben. Auf sie wartet das Leben schlechthin. Auf sie erwarten ein Bürgerrecht und ein Leben, das wirklich voller Segen, voller Frieden, voller Freude, voller Reichtümer, voller Gesundheit. Sie bekommen es erst noch. Die Bibel, das ist, was Petrus uns auch zeigt und zeigen wird, was er von Jesus gelernt hat. Jesus, die Bibel lehrt uns an keiner Stelle, dass dieses Leben ohne Anfechtungen, ohne Versuchungen, ohne Leid, ohne Schmerzen, ohne Verfolgungen, ohne Niederlagen, ohne Armut, ohne Tränen, lehrt an keiner Stelle, dass wir in diesem Leben das erleben. Im Gegenteil, übrigens, das verheißt sie sogar. Das ist erschreckend, aber das tut sie. Sie bereitet uns darauf vor, dass in diesem Leben, hier als Nichtbürger, als Fremde, das auf uns wartet. Und das ist das Anliegen, darauf müssen wir vorbereitet sein. Aber dann sagt sie, darüber hinaus, das ist eine Vorbereitung auf das Eigentliche. Und darin liegt die Hoffnung und darin liegt der Segen. Es zeigt uns, es lohnt sich, weil auf uns etwas noch wartet, was weit größer ist als das. Und das wiederum hilft, das hier zu ertragen. Denn wenn das, was wir jetzt hier leben, alles ist, oder wenn, dann haben wir jeden Grund zu zweifeln, ob es sinnvoll ist, ob es genug war. Hat man genug getan? Hat man genug gelebt? Hat man alles erreicht? Das Herrliche ist, wir wurden herausgerufen herausberufen, herausgewählt aus dieser Welt. Und uns würde eine neue Zukunft, eine neue Herrlichkeit versprochen. Ein neues Bürgerrecht. Und der Weg dahin ist der gleiche Weg, auf den Jesus gegangen ist. Die Herrlichkeit danach ist umso schöner. Geht mal mit mir ganz kurz nochmal in Hebräerbrief, und zwar in Kapitel 13 und in die Verse ab Vers 12, Kapitel 13 ab Vers 12. Darum hat auch Jesus, um das Volk durch sein eigenes Blut zu heiligen, außerhalb des Tores gelitten. Deshalb lasst uns zu ihm hinausgehen, außerhalb des Lagers, und seine Schmach tragen. Und jetzt Vers 14. Denn wir haben hier keine bleibende Stadt, sondern die zukünftige suchen wir. Das ist die Ausrichtung. Wir wissen, hier keine bleibende Stadt, und unsere Sehnsucht und unser Suchen, unser Hoffen liegt auf dem, was noch kommt. Und allein das ist die Perspektive, die Petrus gleich der Gemeinde voranstellt und sagt, er schreibt in Brief der Gemeinde in der Zerstreuung, die leidet, und er erinnert sie gleich zu Beginn mit dem ersten Begriff, wisst ihr seid Fremdlinge. Und damit richtet sie sofort aus und sagt, er verortet sie und sagt, wir sind nicht von dieser Welt. Er erinnert sie an den Vater ihres Glaubens, an Abraham, an den Begründer des Volkes Gottes, und sagt, er war ein Fremdling. Abraham sah sich als Fremdling. Das Volk war Fremdlinge in Ägypten. Und wenn Gott zu ihnen spricht, erinnert sie immer wieder daran und sagt, schaut zu, wie ihr mit Fremdlingen umgeht, denn ihr selbst wart Fremdlinge. Ich habe euch rausgerufen. Fremdling sein ist ein Leben außerhalb meiner Heimat, außerhalb meiner Stadt. Nun, das Schwierige für uns ist, wir waren noch gar nicht da, gell? Wenn wir dort gewesen wären, dann wüssten wir ja, wie herrlich dort ist. Und dann wäre es ja einfach, sich zu motivieren und sagen, es lohnt sich durchzuhalten, weil, hui, ich habe es schon einmal gesehen, ich war ja da schon mal ausgezogen, jetzt bin ich halt unterwegs, ich will schnellmöglich zurück. Und ich glaube, das ist das Anliegen des Apostel Petrus, weil wir ja dort noch nicht waren, uns vor Augen zu zeigen, unter anderem, was uns erwartet, damit wir in uns eine lebendige Hoffnung haben, die uns durch diese Zeiten, durch die Trübsal und die Bedrängnisse und die Versuchung und die Schwere hindurch zu tragen vermag. Also er beginnt mit der Fremdlingschaft und dann zeigt er, was bedeutet als Fremdling in dieser Welt zu leben. Was bedeutet es als Fremdling zu leben? Mit der Fremdlingschaft hängt die Erwählung zusammen. Das haben wir uns ja angeschaut. Gott wählt Abraham aus den Nationen, holt ihn raus, und diese Erwählung aus den Nationen heraus macht ihn zu einem Fremdling. Das gehört zusammen. Ich möchte jetzt mit euch wieder über die Erwählung nachdenken, aber aus etwas anderer Perspektive. Keine Angst, wir wiederholen das nicht alles wieder von vorne, sondern jetzt wie und was schreibt Petrus jetzt über die Erwählung? Ich habe mir es ist etwas schwierig. Ich habe das meine Frau schon vor kurzem wieder gesagt. Petrus schreibt in seinem Brief, dass die Briefe des Paulus schwer zu verstehen sind. Das meine ich, ist schwer zu verstehen. Ist nicht alles, aber meine ich, ist schwer. Und das ist auch so. Ich beim Studieren der Petrusbriefe habe ich das Gefühl, Petrus, du bist weit schwieriger zu verstehen als Paulus. Zumindest ich habe sehr viel Zeit verbracht, die Briefe des Paulus zu studieren. Man lernt in gewisser Weise die Sprache und die Art und Weise der Argumentation. Aber bei Petrus ist es noch schwieriger. Mir scheint so, er wiederholt, er betrachtet das Ganze permanent so zirkular. Also er dreht sich um ein Thema und sagt es nochmal aus der Perspektive. Und ich habe das Gefühl, bei jedem Satz fast, bei jedem neuen Vers kommt ein neuer Aspekt, der, der wieder die Dimensionen sprengt. Also er erklärt das nicht mal am Stück und dann hat man so, sondern mit jedem Satz, mit jedem Wort kommt immer wieder was Neues, das später wieder aufgreift. Also ich bemühe mich durch eine gewisse Struktur, euch damit in diesen Brief hineinzunehmen. Die Verse 2 beschreiben uns die Erwählung. Die beschreiben uns das ganze Werk der Erwählung und das Werk der Erwählung als das Werk des dreieinigen Gottes. Wer beruft uns zu einem Fremdling? Wer macht uns zu einem Fremdling? Wie kommt es dazu? Was steckt alles dahinter? Es ist das Werk des dreieinigen Gottes. Petrus schreibt über die Erwählung als das Werk des dreieinigen Gottes. Und ich möchte mit euch das anschauen. Was macht er da eigentlich? Was sagt er über die Erwählung? Den Überblick haben wir uns verschafft von der Schrift. Jetzt, ich hoffe, dass ihr merkt, dass es nicht so abstrakt ist oder dass es direkt was mit dem Erlösungswerk, mit dem Evangelium zu tun hat. Diesen Abschnitt, Vers 2, möchte ich euch so gliedern und so versuchen, euch nahe zu bringen. Also das Werk der Erwählung, das ist das Werk des dreieinigen Gottes. Zuerst Ursprung der Erwählung. Mit euch kurz anschauen über den Ursprung der Erwählung. Das heißt, wir, die auserwählt sind nach der Vorkenntnis Gottes des Vaters. Also das Werk der Erwählung ist zuerst einmal der Ursprung der Erwählung. Und der Ursprung der Erwählung hat was mit dem Vater zu tun. Und das, was mit dem Vater zu tun hat, hat was mit der Vorkenntnis zu tun. Was das bedeutet, das möchte ich heute mit euch kurz anschauen, unter anderem. Also, das Erste, was wir uns anschauen, ist das Werk des dreieinigen Gottes, des Vaters. Es hat was mit dem Ursprung zu tun, die Quelle der Erwählung. Und das hat was mit der Vorkenntnis zu tun. Das ist das Erste. Ich sage euch einfach, was kommt, damit ihr Bescheid wisst. Das Zweite ist das Werk des Heiligen Geistes. Petrus schreibt, auserwählt nach der Vorkenntnis Gottes des Vaters, auserwählt in der Heiligung des Geistes zum Gehorsam. Das ist das Zweite. Das Werk des dreieinigen Gottes in der Erwählung. Es ist jetzt das Werk der Erwählung vom Heiligen Geist. Während das Erste der Ursprung der Erwählung ist, beschreibt uns jetzt Petrus und sagt, was das eigentliche Werk ist, was ist das eigentliche, wie handelt Gott mit der Erwählung? Und das hat was mit dem Heiligen Geist zu tun. Zwei Aspekte, Heiligung und Gehorsam. Er erwählt uns durch den Heiligen Geist zu Heiligung oder in der Heiligung zum Gehorsam. Auch darüber müssen wir kurz nachdenken, was das bedeutet. Das ist das Zweite. Und das Dritte ist, es ist das Werk des Sohnes. Petrus schreibt, auserwählt, also nach Vorkenntnis des Vaters, in der Heiligung des Heiligen Geistes zum Gehorsam und zu der Besprengung mit dem Blut Jesu Christi. Das ist das Mittel der Erwählung. Oder anders ausgedrückt, vielleicht die Grundlage der Erwählung, auf welche Grundlage Gott erwählt. Zuerst, also der Ursprung der Erwählung hat was mit der Vorkenntnis zu tun. Die Art und Weise, wie Gott erwählt, hat was mit dem Werk des Heiligen Geistes zu tun. Das hat was mit der Heiligung und hat etwas mit dem Gehorsam zu tun. Und das Mittel, auf welche Grundlage Gott überhaupt erwählen kann, das hat was mit dem Blut des Sohnes Jesu Christi zu tun. Und somit sind wir in dem ganzen Ratschluss Gottes mittendrin. Und als Letztes, Gnade und Friede werde euch immer reichlicher zuteil. Das ist der Segen der Erwählung. Was kommt dabei raus? Und ich meine, richtig verstanden, kommt dabei Gnade und Friede. Warum er aber sagt, immer reichlicher, darüber müssen wir uns nachdenken. Ich dachte, wir haben Gnade und haben Friede. Warum soll Gnade und Friede immer reichlicher zuteil werden? Was meint Petrus damit? Das gucken wir uns dann auch an. Also vier Punkte Predigt sozusagen. Mal gucken, wie viel wir heute miteinander schaffen. Aber Vers 2, also Ursprung der Erwählung. Zweitens das Werk, das eigentliche Werk selbst der Erwählung. Die Grundlage der Erwählung und der Segen der Erwählung. Und so versuche ich durch so eine griechische Struktur das hebräische Denken des Petrus euch nahezubringen, das mehr zirkular durch den ganzen Brief sich durcharbeitet. Ich hoffe, so einen Überblick zu schaffen und ihr mir folgen könnt und ich für mich selbst eine gewisse Struktur habe, mit euch dann durchzugehen. Also, Lasst uns das gemeinsam betrachten. Ist das okay? Können wir das so machen? Wunderbar, danke euch. Also, der Ursprung der Erwählung, das Werk des dreieinigen Gottes, hier geht es um den Vater. Der Vater erwählt auf Vorkenntnis, nach der Vorkenntnis Gottes. Also Gott ist der, der aufgrund einer Vorkenntnis die Erwählung vollbringt. Jetzt stellt sich die Frage, also dass Gott erwählt, ich hoffe, dass wir durch dieses Studium mit den letzten Monaten uns gesehen haben und dass das in der Bibel vorkommt. Aber jetzt ist die Frage, was bedeutet das, nach welcher Vorkenntnis, was hat Gott vorher erkannt, dass er erwählt? Es gibt eine etwas einfachere Antwort darauf, die ich glaube, jedem Menschen entgegenkommt, wo jeder Mensch sich, wo man das Thema der Erwählung kontrovers frei lösen könnte. Und es gab eine Zeit, da habe ich selbst so gedacht, muss ich ehrlich sagen, bis ich zu dem Punkt kam, wo ich gemerkt habe, das passt irgendwie nicht. Und zwar so in dem Sinne, dass Gott den erwählt, von dem er vorher vollgrundlegender weiß, weil er allwissend ist, dass er sich für ihn entscheidet. Das ist die eine Möglichkeit, diese Stelle zu verstehen. Das heißt, Gott wusste, Sarah wird sich für Jesus Christus entscheiden, in der Zeit, und dann sagt er, dann nehme ich dich auch, dann erwähle ich dich. Weil er in seiner Vorkenntnis, weil er allwissend ist, das wusste, hat er diese Entscheidung getroffen. Und somit ist die ganze Spannung natürlich aufgelöst. Und ich glaube, dass viele auch deswegen diesen Ansatz oder diese Auslegung mögen, weil das letztendlich diese Spannung löst, ja, von der Verantwortlichkeit des Menschen oder von der Ungerechtigkeit, die ja manchmal empfunden wird. Im Vorfeld, auch in der Einleitung, habe ich schon darauf hingewiesen, dass ich das für schwierig halte. Denn letztendlich begründet die Erwählung dann doch in meinem Verhalten und in meiner Entscheidung und in meiner Handlung. Das heißt, Gott handelt mit mir aufgrund dessen, was ich tue. Zwar vor Grundlegung der Welt erkannt, aber trotzdem aufgrund dessen, was ich tue. Und so liegt es nicht mehr in Gott allein, sondern wenigstens zu einem Teil bei mir. Das macht aber wiederum die Lehre der Gnade, des Unverdienst, schwierig. Ich persönlich halte das für schwierig, weil die Bibel das nicht lehrt, nach meinem Verständnis. Ich möchte euch zeigen, woran ich glaube und denke, was diese Vorkenntnis ist. Ich glaube, diese Vorkenntnis bezieht sich nicht da in erster Linie darauf, ob du dich für Gott entscheidest, ja oder nein, oder in Bezug auf was du tust oder nicht tust. Diese Vorkenntnis bezieht sich auf das Evangelium, es bezieht sich auf den Sohn. Dass Gott dich und mich vor Grundlegung erwählt, hat auf der Vorkenntnis dessen zu tun, in Bezug auf das Evangelium, auf Christus. Ich möchte euch das erklären, was ich damit meine. Schaut mal in Petrus. Petrus schreibt uns ein paar Verse weiter, in Kapitel 1, Vers 20, schreibt etwas Ähnliches. Also 1. Petrus, Kapitel 1, Vers 20. Er, und das ist Christus, der uns durch sein Blut erlöst hat, uns erkauft hat und befreit hat von dem bösen Wandel. Vers 20. Er, also Christus, ist zwar im Voraus, vor Grundlegung der Welt, erkannt, aber am Ende der Zeiten offenbart worden um euretwillen, die ihr durch ihn an Gott glaubt, der ihn aus den Toten auferweckt und ihm die Herrlichkeit gegeben hat, so dass euer Glaube und eure Hoffnung auf Gott gerichtet ist. Schaut mal, was Petrus sagt. Er sagt, er, Christus, ist im Voraus, und dieses Voraus vor Grundlegung der Welt, erkannt worden. Es ist das gleiche Wort, oder beziehungsweise aus dem gleichen Stamm, das wir in Vers 2 in der Vorkenntnis Gottes. Wir sind erwählt in der Vorkenntnis Gottes. Das Gleiche, im Prinzip sagt Petrus, er ist im Voraus vor grundlegenden Welt erkannt worden. Inwieweit ist Christus vor grundlegenden Welt erkannt worden? Was bedeutet das? Es kann nicht das bedeuten, dass Gott wusste im Voraus, dass Jesus gehorsam sein wird. Und darum hat er den ganzen Plan gemacht. Versteht ihr, was ich meine? Wenn wir sagen, weil Gott wusste, dass wir ihm, dem Evangelium, gehorsam sein werden, darum hat er uns erwählt, dann müsste das hier genauso bedeuten, weil Gott wusste, Jesus wird gehorsam sein, darum hat er ihn erwählt. Ich verstehe das so und ich denke, die Vorkenntnis liegt darin, mit Sicherheit, in der Erkenntnis, in der Allwissenheit, wusste Gott, dass die Schöpfung und alle Menschen sich gegen ihn stellen werden. Und Gott hat in seinem Ratschluss, in seiner Vorkenntnis, einen Plan gefasst. Er hat einen Ratschluss gefasst, und zwar sich ein Volk zu erlösen. Und diesen Ratschluss hat er gefasst in der Dreieinigkeit. Und sie beschlossen, aus diesem verkehrten Geschlecht sich ein Volk zu erwählen. Sie beschlossen, dieses Volk sich zu erwählen. Warum? Sich ein Volk zu bewahren. Und wie ist das möglich? Wie kann das nur gehen? Wenn Sühnung stattfindet, wenn Vergebung stattfindet, wenn Erlösung stattfindet. Gott beschloss, Gott hat ein Geheimnis, und dieses Geheimnis hat er vor Grundlegung gefasst, in Christus Jesus, sich ein Volk zu erwählen. Er zwar im Voraus vor Grundlegung der Welt erkannt, das heißt, in der Liebe zu dem Sohn, in dem Erkennen, in der Liebe zu dem Sohn hat Gott vor Grundlegung der Welt beschlossen, dich und mich zu retten, ihm ein Volk zu bilden. Und aufgrund dieses Entschluss hat er alles dann getan. Und in der Zeit hat es offenbart, was er vorher erkannt hat, was er vorher beschlossen hat, was er vorher geplant hat. Ich möchte das mit ein paar Bibelstellen euch das ein bisschen näher bringen, was ich damit meine. Schlagt mit mir Epheserbrief kurz auf. Das sind unter anderem Stellen, die wir miteinander gelesen haben. Epheserbrief, Kapitel 1. Kapitel 1, Vers 3 folgende. Gepriesen sei der Gott und der Vater unseren Herrn Jesus Christus. Er hat uns gesegnet mit jedem geistlichen Segen in der Himmelswelt, in Christus. Und jetzt, wie er uns in ihm auserwählt hat. Und zwar wann? Vor Grundlegung der Welt. Liebe Geschwister, die Bibel sagt, wir wurden in wem auserwählt? In Christus. Ja, was bedeutet, in Christus auserwählt zu sein? Weil Gott vor Grundlegung der Welt an wusste, dass wir Christus brauchen. Es braucht die Grundlage. Gott kann kein Volk sie annehmen, das in Sünde ist. Gott kann kein Volk annehmen, das mit ihm in Rebellion lebt. Gott kann kein Volk mit Gemeinschaft mit der Finsternis haben. Das geht nicht. Also hat Gott vor Grundlegung der Welt in Christus einen Ratschluss gefasst, die Sünden der Welt zu tilgen, die Sünden der Welt wegzuschaffen, in ihm. Und hat ein Ja für dich und für mich vor Grundlegung der Welt getroffen, weil er wusste, Christus wird für dich und für mich sterben. Da gab es dich noch gar nicht. Aber der Plan und der Ratschluss, dich in Christus zu retten, war vor Grundlegung der Welt. Nur in diesem Wissen, nur in dieser Vorkenntnis, Jesus wird Mensch und wird die Schuld der ganzen Menschheit auf sich nehmen und wird für alle Sühnung schaffen. Nur in diesem Vorherwissen, Vorhererkennen, konnte Gott für dich und für mich ein Ja treffen, bevor es dich und mich überhaupt gab. Könnt ihr damit mit mir folgen? Die Vorkenntnis bezieht sich nicht in erster Linie auf mich, was ich Gutes tue. Es bezieht sich auf das, was Christus Gutes tut für dich und für mich. Es bezieht sich die Vorkenntnis auf das Gute und auf das Evangelium, das Jesus vor Grundlegung der Welt versprochen hat, dem Vater für dich und für mich zu tun. Jesus hat im Prinzip Vater versprochen, wenn die Zeit kommt, dann werde ich Mensch werden. Und dann gehe ich auf die Welt und werde sterben und werde die Sünden auf mich nehmen. In dieser Vorkenntnis, diesem Vorwissen, hat Gott gehandelt. Das wird immer wieder angesprochen, wenn es um das Geheimnis des Christus geht, wenn es um das Evangelium geht. Epheser nochmal, Kapitel 1, Vers 9 und folgende. Er hat uns ja das Geheimnis seines Willens zu erkennen gegeben, nach seinem Wohlgefallen, dass er sich vorgenommen hat, in ihm, in Christus, für die Verwaltung, für den Plan, für diesen Ratschluss, bei der Erfüllung der Zeiten, alles zusammenzufassen, in dem Christus, das, was in den Himmel und was auf der Erde ist, in ihm. Und in ihm haben auch wir ein Erbteil erlangt, die wir vorher bestimmt waren, nach dem Vorsatz dessen, der nach dem Rat, der alles nach dem Rat seines Willens wirkt. Also Paulus sagt, wie dieses Geheimnis, er hat uns dieses Geheimnis uns offenbart. Und was ist dieses Geheimnis? Er hat sich vorgenommen, dass er vor der Zeitaltern beschlossen hat, in Christus alles zu tun. Die Vorkenntnis Gottes, nochmal, ich wiederhole es, bezieht sich auf das, was Gott voraus geplant und gewusst hatte, was er in Christus alles tun muss für uns. Erster Korintherbrief. Wenn ich euch das versuche nahezubringen, hoffe ich, dass der Geist Gottes das Wunder tut, dass er das besser macht, was ich gerade tue. Weil das ist ein großes, tiefes Geheimnis. Und ich hoffe nur, dass wir ein Stück weit von dem greifen können, was das bedeutet. Paulus schreibt den Korinthern Kapitel 2, Abvers 6. Wir reden aber Weisheit unter den Vollkommenen. Kapitel 2, Vers 6, richtig? Wir reden aber Weisheit unter den Vollkommenen, jedoch nicht die Weisheit dieses Zeitalters, auch nicht der Fürsten dieses Zeitalters, die zunichte werden, sondern wir reden Gottes Weisheit in einem Geheimnis. Und jetzt, die Verborgene, die Gott vorherbestimmt hat, vor Zeitaltern zu unserer Herrlichkeit. Gott hat vorherbestimmt, vorhergewählt, vor den Zeitaltern, dann gab es das alles nicht. Gott hat dieses Geheimnis in Christus aus Gnade, durch Glauben, nicht aus Werken, die Menschen zu retten, hat Gott beschlossen vor Grundlegung der Welt. Diesen Plan hat er gefasst. Nur nebenbei, nur ein Gedanke nebenbei. Wenn Gott vor Grundlegung der Welt in dem Wissen, dass Jesus für dich und für mich sterben wird, ein Ja für dich und für mich getroffen hat, da gab es dich noch ein. Nicht einmal. Können wir dann verstehen, warum Paulus dann schreibt, so liegt das nur nicht mehr an dem Wollenden und an dem Laufenden, sondern allein sich an dem erbarmenden Gott? Können wir darin sehen, dass das allein in dem ist, was Gott beschlossen hat und nicht, was wir zu tun und zu leisten vermögen? Sehen wir die Gnade und den Frieden darin? Was für eine herrliche Verheißung, weil Gott in Christus das beschlossen hat, dich und mich zu retten. Darum werden wir gerettet. Das ist die gute Nachricht. In ihm. Darum ist es in Christus haben wir die Hoffnung, weil Gott in ihm schon damals beschlossen hat, dich und mich zu retten. Was für gute Gedanken hat er mit uns? Gerne. Ja. Weil das alles das Erste ist und eine Hinführung auf das Eigentliche, das Zweite. Weil Gott nach seinem Ratschluss beschlossen hat, auf diesem Weg und auf diesem Weg einen Menschen zu schaffen zu seiner Ehre. Paulus spricht in dem Sinne, dass ohne das Erste das Zweite es nicht gibt. Ohne Samen keine Blume. So, das ist sein Ratschluss, sich ein Mensch zu schaffen und diesen Weg zu gehen über das Irdische, das Erste hin zu das Himmlischen, dem Zweiten. Es ist in seinem Ratschluss. Nun, wer war sein Ratgeber? Warum sagt Gott, warum hast du es so kompliziert gemacht? Gell? Warum hast du es nicht anders gemacht? Ja, weil er es so gemacht hat. Und da sind wir wiederum an dem Punkt, wo Paulus sagt, wer sind wir, dass wir eine Stimme gegen Gott erheben und sagen, wieso machst du das so? Wenn Gott es beschlossen hat, dann hat es einen Grund. Und sein Rat und sein Ratschluss ist gewaltig. Er hat es so beschlossen. Wir sind nicht seine Ratgeber und könnten uns sagen, andersrum. Hast du einen einfacheren Weg, um Gott ein Ebenbild zu schaffen? Könnten wir Gott einen einfacheren, einen besseren, einen komplizierteren, also ohne Komplikation einen Weg vorschlagen und sagen, Gott, also wir können sagen, oh, das ist aber kompliziert, dann könnte Gott sagen, ja, sag mir, wie ich es anders machen könnte. Wir könnten es nicht. Wir haben keinen Alternativweg. Andersrum so ausgedrückt. Wenn es aber einen anderen Weg gäbe, liebe Geschwister, dann hätte er doch Gott ihn gegangen, oder? Er wird doch seinen Sohn nicht opfern und diesen Ratschluss, in dieser Vorkenntnis, wenn er in seiner Vorkenntnis wusste er das alles, was passiert, und er wusste, er wird seinen Sohn opfern müssen. Und er sagt, ja, aber rein theoretisch könnte ich das viel einfacher machen, Plan B. Ah nee, ich will trotzdem diesen Weg gehen, meinen Sohn opfern. Das ist doch unmöglich. Wenn es einen einfacheren Weg gäbe, sich ein Ebenbild, eine Braut, ein Leib, ein Volk des Eigentums zu schaffen, dann hätte er diesen Weg, dann wäre er diesen Weg gegangen. So ist es in seinem Ratschluss, so ist es wohl der einzige Weg, wie er uns ihm herrlich und gleich macht. Was ich euch zeigen möchte, ist, dass das Geheimnis des Evangeliums etwas ist, was Gott vor grundlegender Welt in seiner Vorkenntnis beschlossen hat. Und wenn er uns erwählt, dann nach dieser Vorkenntnis. Und diese Vorkenntnis beinhaltet das Wissen, dass der Sohn für dich und für mich sterben wird und somit die Grundlage der Erwählung schaffen wird. Dazu kommen wir dann. Das hat was mit diesem Blut. Also in diesem Wissen, dass Jesus Christus für dich und für mich auf diese Welt kommen wird und das Blut deine und meine Schuld wegnehmen wird, in diesem Vorherwissen, konnte er zu dir und zu mir ein Ja sagen, bevor es dich und mich gab. Obwohl er wusste, dass alle, du und ich, sündigen werden. Wie konnte Gott für dich und für mich ein Ja sagen, im Wissen, dass wir sündigen? Weil er wusste, Jesus wird für dich und für mich sterben. Nach meinem Verständnis, wir gehen kurz zurück, aus Zeitgründen. Nach meinem Verständnis ist das, was Petrus sagt, Gott hat nach der Vorkenntnis, also auserwählt nach der Vorkenntnis Gottes, diese Vorkenntnis ist in Vers 20, er ist zwar im Voraus vor grundlegender Welt erkannt, am Ende Zeit offenbart worden. Also ist diese Vorkenntnis das Erlösungswerk Jesu Christi. Um das nochmal anders auszudrücken, ich versuche es anders. Nee, das ist ja die Grundlage, das kommt. Das ist ja. Lasst uns einen Schritt weitergehen. Schon mal anschneiden und wir wissen, wo wir nächstes Mal weitermachen. Also, der Ursprung der Erwählung ist die Vorkenntnis Gottes. Die Vorkenntnis bezieht sich darauf auf das Wissen, das Erlösungswerk Jesu Christi. Das Werk der Erwählung, also wie Gott die Erwählung wirksam macht, wie vollbringt er die Erwählung? Wie lässt er wirksam werden, die Erwählung? Wie kommen die Menschen dazu, die eigentlich gegen Gott rebellieren, in der Sünde leben? Wie kommen sie dazu, zu glauben? Wie kommen sie dazu, gerettet zu werden? Wie kommen sie dazu, ihre Erwählung zu erkennen und ihre Liebe zu Gott zu erkennen? Das ist das Werk des Heiligen Geistes. Das ist das Werk des Heiligen Geistes. Zwei Dinge sind wichtig hier zu erkennen. Also, er wählt in der Heiligung des Geistes zum Gehorsam. Zwei Dinge. Zuerst in der Heiligung des Geistes. Dass ein Mensch die Erwählung in Christus erkennt, das heißt die Liebe Gottes und die Gnade erkennt, ist das Werk des Heiligen Geistes. Es ist der Heilige Geist, der uns aus dieser Welt absondert. Es ist der Heilige Geist, der uns aus dieser Welt herausholt, herauszieht und in das Reich Gottes hineinsetzt. Der uns aus dieser Welt heraus, der Finsternis und das Reich des Lichts hineinversetzt. Es ist der uns herausnimmt und in den Leib Christi hineintauft, durch den Heiligen Geist. Die Heiligung bedeutet, oder zwei Aspekte. Heiligung hat was mit Stellung zu tun. Und Heiligung ist ein Prozess. Darüber haben wir im Kontext vom Hagar schon gesprochen. Dass wir von der Stellung her Heilige sind. Durch das Erlösungswerk Jesu Christi wurden wir geheiligt. Von der Stellung her, der Gehorsam Jesu Christi, Paulus schreibt in Römer Kapitel 5, glaube ich, Vers 19, hat er uns in die Stellung von Gerechten versetzt. Das ist eine rechtliche Geschichte. Aber Heiligung ist auch ein Prozess. Dass ein Mensch aus der Finsternis, Sündhaftigkeit, überhaupt an das Evangelium oder zum Evangelium, zum Glauben kommt, hat er dem Werk des Heiligen Geistes zu verdanken. Es ist der Geist Gottes, der die Augen der Menschen aufmacht und ihnen ihre Sündhaftigkeit zeigt. Es ist der Heilige Geist, der den Menschen ihre Verlorenheit vor Augen malt, der ihnen Betrübnis und aufs Herz legt über die Sünde. Es ist der Heilige Geist, der von der Gnade Gottes überführt, der den Weg aufzeigt zur Buße, der in die Freiheit, in die Entscheidung führt, dass der Mensch sich für Christus entscheiden kann. Es ist das Werk des Heiligen Geistes und das ist das Werk der Heiligung. Heiligung besonders absondern. Wenn etwas geheiligt wurde, dann wurde es genommen, zum Beispiel Geräte für den Tempel. Gabeln und Töpfen und Teller und alles Mögliche wurden genommen und sie mussten geheiligt werden oder wenn sie von ihrem profanen, von ihrem normalen Einsatzzweck weggenommen wurden und in den Tempel gebracht wurden, dann wurden sie geheiligt. Das heißt, für einen bestimmten Dienst beiseite gestellt, für nur einen bestimmten Dienst verwendet. Der Heilige Geist nimmt die, die Gott erwählt hat und sondert sie ab. Er macht sie zu Fremdlingen. Er holt sie heraus und bringt sie an einen neuen Bestimmungsort. Er heiligt sie. Er öffnet ihnen die Augen. Er verändert ihr Denken. Er macht sie frei für die Entscheidung. Er befreit ihren versklavten Willen. Er befreit sie von der Macht der Sünde und bringt sie ins Licht. Die ganze Bekehrung, liebe Geschwister, ist eigentlich ein Werk der Heiligung. Weil Heiligung bedeutet, es hat was mit Reinigen zu tun. Und darum kommt es auch gleich mit, dann ist die Notwendigkeit des Blutes, wird gleich deutlich, warum jetzt das Blut das Blut von Jesus Christus kommt. Aber um für Gott ein Volk zu sein, um für Gott ein abgesondertes Volk zu sein, muss dieses Volk geheiligt und gereinigt werden. Es muss abgesondert werden. Es muss herausgeholt werden. Es ist absolut notwendig. Und das ist das Werk und die Aufgabe des Heiligen Geistes. An dieser Stelle möchte ich kurz sagen, wenn Gott erwählt, dann bedeutet das nicht, ha, guck mal, ich bin erwählt, ich kann machen, was ich will. Ha, ja, guck mal, wenn ich erwählt bin, dann kann mir ja nichts passieren, wenn Gott vor Grundlegung der Welt mich schon erwählt hat. Was kann dann passieren, oder? Liebe Geschwister, wen Gott erwählt, und jetzt kommt, den heiligt er. Den heiligt er. Das ist das Werk des Heiligen Geistes. Ich will andersrum sagen, das Werk der Erwählung beinhaltet Heiligung. Ohne Heiligung keine Erwählung. Es ist das Werk, wie Gott seine Erwählten zu sich holt. Er beginnt sie zu heiligen. Er beginnt an ihnen zu arbeiten. Er beginnt an ihnen, ihr Sinn zu verändern, ihnen die Augen zu öffnen. Das ist die Art, wie Gott seine Erwählten rettet. In der Heiligung. In der Heiligung. Epheser nochmal, Kapitel 1. Ich blätter immer nach vorwärts. Epheser Kapitel 1. Kapitel 1, Vers 4. wie er, also Gott, ich warte noch kurz, Kapitel 1, Vers 4, wie er, Gott, uns in ihm, in Christus, auserwählt hat, vor Grundlegung der Welt. Und jetzt schaut mal, warum. Dass wir heilig und tadellos sein. Gott hat vor Grundlegung der Welt in Christus, das heißt in dem Erlösungswerk Jesu Christi, dich erwählt. Zum welchem Ziel? Was sollst du sein? Heilig. Das beinhaltet, dass Gott wusste, dass wir nicht heilig sind. Aber das ist, wir sollen heilig sein. Und das ist, wir werden, Gott hat uns erwählt, vor Grundlegung der Welt, in der Vorkenntnis, auf Grundlage des Erlösungswerks Jesu Christi. Und dann in dem Wirken des Heiligen Geistes, damit wir eben heilig sind. Weil das ist der Plan, heilig zu sein. Geht mit mir in den Petrusbrief zurück. Kapitel 2, Vers 9. Ihr aber seid ein auserwähltes Geschlecht, ein königliches Priestertum, eine heilige Nation, ein Volk zum Besitztum, damit ihr den Tugenden dessen verkündigt, der euch aus der Finsternis zu seinem wunderbaren Licht berufen hat. Liebe Geschwister, wir aber sind ein auserwähltes Geschlecht. Warum? Oder was bedeutet das? Ein königliches, eine heilige Nation. Das beinhaltet die Erwählung. Gott ruft uns heraus und das beinhaltet unsere Heiligung. Das ist, Gott ist heilig, darum seid auch ihr heilig. Das sagt er auch an anderer Stelle, dazu kommen wir aber auch noch. Für heute, die Zeit ist rum, halten wir fest, das Werk der Erwählung ist das Werk des dreieinigen Gottes. Der Ursprung der Erwählung ist Gott der Vater selbst. Und so hat die Ursprung der Erwählung die Vorkenntnis und das Wissen oder der Ratschluss oder der Plan oder das Geheimnis, dass Gott uns retten wird in Jesus Christus durch sein Erlösungswerk. Das ist das Vorherwissen, die Notwendigkeit der Erlösung der Menschheit durch Jesus Christus. Das Werk des Heiligen Geistes bei der Erwählung ist, diese Menschheit, die eben in Sünde gefallen ist, zu heiligen, zu reinigen, sie zu ziehen, ihnen die Augen zu öffnen für die Notwendigkeit ihrer Reinigung. Es gibt noch mehr, dazu kommen wir aber auch in der nächsten Bibelstunde. Das hat was mit diesem Gehorsam zu tun. Und das ist ein etwas größerer Block. Und deswegen möchte ich das heute nicht mehr sowieso anschneiden, aber es nächsten Mittwoch machen wir, gehen wir dann weiter. Also der Heilige Geist wirkt an den Erwählten, indem er sie heiligt. Und er wirkt an den Erwählten, indem er sie gehorsam macht. Andersrum, kein Erwählter wird sagen, lasst uns sündigen. Kein Erwählter wird sagen, wenn ich erwählt bin, kann mir nichts passieren. Kein Erwählter wird in Sünde leben und sie frönen und sie lieben. Dann sage ich, das geht nicht. Wen Gott erwählt, den heiligt er. Den heiligt er zum Gehorsam. Wie und was, das gucken wir uns dann nächste Bibelstunde nochmal an. Vielen Dank fürs Dabeisein, Mitdenken, Mitlesen. Ich bete. Ich danke dir über die guten Gedanken, die du über uns hast, dass in der Vorkenntnis der Sünde und der Verlorenheit du einen Ratschluss gefasst hast in Christus, mich und jeden Einzelnen hier zu retten. Ich danke dir dafür, für diese Gedanken des Friedens und für die Gedanken der Gnade und der Rettung, die du vor Grundlegung der Welt hattest, für dieses großartige Geheimnis, das erst so großartig offenbart und klar wurde, Jesus, als du auf diese Welt kamst und das bezeugt hast und das vollbracht hast, eigentlich das, was du vor Grundlegung der Welt geplant hast, dein Volk zu retten von ihren Sünden. Danke, dass wir zu diesem Volk dazugehören dürfen. Danke, danke dafür. Danke für den Heiligen Geist, der uns in diese Wahrheit leitet, der uns die Augen dafür öffnet, der uns absondert, dass wir beiseite stellt, der uns zu deinem Volk macht. Danke, danke dafür.
Herr, lass diese Wahrheiten groß werden in uns. Herr, dass die Gnade, die Freude immer zunehme. Amen. Ich wünsche dir einen schönen Abend. Bis zum nächsten Mal.